Die Seele des Geldes. Der Kreislauf. Unser alltägliches Zahlungsmittel, das liebe Geld, hat viele Seiten. Einige davon sind jedermann bekannt, andere sind eher nur einem auserwählten Kreis von Personen bekannt. Zu Beginn möchte ich als Grundlage einige wichtige Eigenschaften des Geldes aufführen. Dabei geht es zuerst weniger um spirituelle Hintergründe, sondern vielmehr um weltliche Dinge in Bezug auf Geld, die wir uns klar machen müssen, bevor wir weiter in die Tiefe gehen können. Das Geld ist ein universelles Tauschmittel, für welches man alle anderen käuflich-erwerblichen Dienstleistungen und Gegenstände erhalten kann. Und eine Währung ist in jede andere Währung tauschbar. Eine feine Sache im Vergleich zu den Anfängen des Handels, bei welchem Güter gegen Güter getauscht wurden und der Weg von den Dingen, die man anzubieten hatte, bis zu jenen, die man benötigte, unter Umständen ein sehr weiter war. Das Geld hat den Handel enorm vereinfacht, jedoch ist es auch eine sehr abstrakte Sache geworden. Während man bei einem Sack Kartoffeln von Natur aus ein ganz gutes Gefühl dafür hat, was dieser wert ist, wird es bei Geld schon schwer. Bei den Kartoffeln bemisst sich der Wert darin, dass diese einen für eine bestimmte Zeit ernähren. Bei Geld müssen wir uns erst vorstellen, was wir für eine bestimmte Summe X erwerben könnten, um deren Wert für uns in etwa zu erspüren. Das Geld an sich hat keinen Wert für uns. Man kann es weder essen noch anderweitig direkt gebrauchen. Bei Kindern ist es zum Beispiel so, dass wir diese langsam an den Umgang mit Geld heranführen müssen. Und dies funktioniert nur, wenn wir beide Seiten des Geldkreislaufs berücksichtigen. Das Kind könnte nicht abschätzen, wie viel 10 Euro für es persönlich wert sind, wenn es seine Eltern unbegrenzt um Taschengeld bitten könnte. Der Wert entsteht erst durch eine Form von Einschränkung. Zum Beispiel, indem es pro Woche nur 10 Euro erhält oder dreimal Geschirr spülen muss, um 10 Euro zu bekommen. Erst dadurch hat es die Möglichkeit, für sich selbst abzuschätzen, ob es ihm eine Sache wert ist, diese käuflich zu erwerben. Ein Kinobesuch wäre dann gleichzusetzen mit einer Woche sparen oder mit dreimal Geschirr spülen. Und die Portion Popcorn mit Cola dazu nochmal dasselbe. Nun kann das Kind sagen, das ist es mir wert oder eben nicht. Ohne den Bezugspunkt der eigenen Gegenleistung wäre dies nicht möglich. Das Geld und die damit erworbenen Dinge hätten für das Kind keinen wirklichen Wert. Wie im Kleinen, so auch im Großen. Das Geld ist für die meisten von uns in nur sehr begrenztem Maße verfügbar. Gerade mal so viel, wie fürs Leben mit ein paar Annehmlichkeiten notwendig ist. Und mit ein wenig Sparen ist vielleicht auch noch eine Urlaubsreise pro Jahr drin. Die Möglichkeit, Geld einzunehmen, wird dadurch eingeschränkt, dass wir pro Monat einen festen Lohn erhalten, der die Gegenleistung für die von uns eingesetzte Arbeitszeit ist. Abzüglich aller laufenden Kosten bleibt uns monatlich eine Summe X zur freien Verfügung. Und wenn wir über den Kauf einer Sache nachdenken, ist diese Summe unser Bezugspunkt. Abhängig vom eigenen Einkommen haben somit 1000 Euro für jeden einen individuellen Wert. Für jemanden, der monatlich nur 300 Euro zur freien Verfügung hat, haben die 1000 Euro einen größeren Wert als für jemanden, der monatlich 3000 Euro übrig hat. Denn die Arbeitszeit, unabhängig von der verrichteten Tätigkeit, die er für diese Summe aufbringen musste, ist eine größere. Dies ist eine Sache, die später noch sehr wichtig werden wird, wenn es um die Wertschätzung von erbrachten Dienstleistungen geht. Doch nun möchte ich zuerst die Tatsache beleuchten, dass es sich beim Geldfluss um einen Kreislauf handelt und wir alle unweigerlich Teil dieses Kreislaufes sind. Das Geld, welches uns zur Verfügung steht, haben wir in der Regel eingenommen, indem wir unsere Arbeitszeit verkauft haben. Für die Person oder Firma, welche uns Geld für unsere Arbeit gibt, hat unsere Arbeit einen Nutzen, in der Form, dass durch unsere Arbeit ein Produkt entsteht, welches verkauft werden kann, oder indem wir eine andere Arbeit im Sinne der Wertschöpfung verrichten. Das Geld, welches wir erhalten, muss zuvor von der Person oder Firma, die uns bezahlt, ebenfalls verdient worden sein. Auf welchem Wege dies geschieht, entzieht sich unserem Einflussbereich. Wir wissen nur, dass es so ist. Auf der anderen Seite geben wir das uns zur Verfügung stehende Geld für Dienstleistungen und Güter aus. Wir wissen jedoch nicht, was mit dem Geld, das wir für diese Dinge zahlen, geschieht. Wir wissen nur, dass das bezahlte Geld auf irgendeine Weise den gesamten Wertschöpfungsprozess des erworbenen Produktes abdeckt. Wenn wir zum Beispiel ein Brot beim Bäcker kaufen, bezahlen wir damit anteilig die Verkäuferin, die Ladenmiete, den Bäcker, die Zutaten des Brotes, wie zum Beispiel den Weizen, und damit den Bauern, der es anbaut, und die Mühle, die es mahlt. Diese kleine Summe, welche wir für ein Laib Brot bezahlen, dient anteilig der Aufrechterhaltung des gesamten Prozesses. Für jeden einzelnen Posten bleiben vom Brotpreis nur Centbeträge übrig. Doch in der Summe ist es das Geld, welches nötig ist, um die Personen, die hinter einem solchen Posten stehen, zu ernähren. Das klingt alles plausibel. Doch das Problem fängt damit an, dass wir, ganz nach dem Motto der freien Marktwirtschaft, versuchen, Geld zu sparen, indem wir ein Produkt oder eine Dienstleistung möglichst günstig einkaufen. Der Markt regelt sich von selbst, heißt es dann so schön. Doch kann diese Rechnung wirklich aufgehen? Wie regelt sich denn der Markt? Welche sind die Mechanismen? Einer davon ist, dass diejenigen, die ein Produkt herstellen oder eine Dienstleistung anbieten, versuchen, die nötigen Ressourcen so günstig als möglich zu erwerben, um möglichst günstig anbieten zu können. Und auf diese Weise kommt die Sparsamkeit auf Umwegen und unter Umständen ein wenig zeitverzögert zu uns zurück. Plötzlich bekommen wir für unsere Arbeit weniger Geld, da diejenigen, die uns bezahlen, uns nicht mehr dafür bieten können. Es ist nun mal ein Kreislauf und im Bezug auf die Geiz-ist-geil-Mentalität leider eine Abwärtsspirale. Produkten kann man ihre Qualität leider nicht immer ansehen, wie beim Beispiel mit dem Brot. Oft wirken sich Sparmaßnahmen bei der Herstellung auf einen Aspekt aus, der erst später oder auch gar nicht ohne weiteres erkannt werden kann. Bei der Färbung von Kleidung wird zum Beispiel aus Kostengründen auf Chemikalien zurückgegriffen, die gesundheitlich bedenklich sind. In der Agrarwirtschaft werden zur Steigerung des Ertrages Pestizide oder Antibiotika in rauen Mengen verwendet. Oder es wird in Ländern produziert, in welchen die Arbeiter aufgrund mangelnder lokaler Bestimmungen nur einen Hungerlohn erhalten und unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Mit dem Erwerb eines ultragünstigen Produktes spornen wir die Hersteller geradezu an, auf solche unlauteren Mittel zurückzugreifen und stehen zuletzt selbst am Ende der Nahrungskette und haben die Konsequenzen für unser Handeln zu tragen. Wenn wir selbst gerecht für unsere Arbeit entlohnt werden wollen, so ist der erste Schritt der, dass wir selbst Produkte kaufen, bei denen wir annehmen können, dass alle in die Herstellung involvierten Personen gerecht für ihre Arbeit entlohnt wurden. Teure Produkte zu kaufen ist keine Garantie dafür, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hierfür bei diesen höher. Dies ist ein einfacher Grundsatz, der nichts mit Spiritualität zu tun hat, jedoch jedem einleuchten müsste. Doch gibt es für dieses Verhalten auch einen spirituellen Hintergrund. Das Zauberwort hierfür heißt Wertschätzung und soll im nächsten Beitrag dieser Reihe behandelt werden.
Magic Cast.